Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zur 293. Ausgabe der Dunkelkammer. Es ist zugleich der Start unseres neuen Live-Formats Einspruch, die Justiz von innen. Ja, mein Name ist Michael Nickbosch und am 16. Februar saß ich gemeinsam mit Stefan Kaltenbrunner und dem Wiener Rechtsanwalt Werner Tomanek auf der Bühne der Kulisse Wien. Und in dieser Episode gibt es einen Mitschnitt dieses Abends zu hören. Ja, Stefan und ich hatten das Format an sich bereits in der Ausgabe 292 vorgestellt und wir wollen fortan mit loser Folge mit Leuten aus dem Justizbetrieb auf die Bühne der Kulisse Wien gehen, dort vor Publikum über den Job reden, die Erfahrungen und die Regeln, die diesen Justizbetrieb prägen. Ja, den Anfang machen Anwältinnen und Anwälte, aber wir haben es schon gesagt, wir wollen auch andere Berufsgruppen einladen. Der Justizbetrieb ist ja ein großes Ding, viele Facetten, also Stoff für einige Gespräche wäre jedenfalls vorhanden. Ja, und bevor wir zu Werner Tomanek gehen, gleich die Hinweise auf die nächsten drei fixierten Veranstaltungen in der Kulisse Wien. Es soll noch mehr geben, aber drei haben wir jetzt einmal fix. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Also da wäre mal der 28. Februar. Da kommt Anwalt Michael Dohr in die Kulisse Wien und der Untertitel seines Abends lautet: Wie viel Show braucht's vor Gericht? Michael Dohr war so freundlich, selbst eine Einladung zu dem Abend auszusprechen oder richtigerweise einzusprechen. Bitteschön, hören wir mal rein.
Mein Name ist Michael Dohr. Ich werde am 28.02. um 20 Uhr in der Kulisse Wien beim neuen Dunkelkammerformat von Stefan Kaltenbrunner und Michael Nickbosch mit dem Titel Einspruch, die Justiz von innen, Anwälte im Gespräch zu Gast sein. Unser Thema lautet: Wie viel Show braucht es vor Gericht? Es wird da spannend, interessant und ich verspreche Ihnen einen besonders bunten Abend. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Vielen Dank.
Ja, für diesen 28. Februar haben wir bereits Karten unter den Abonnentinnen und Abonnenten verlost. Danke für die Teilnahme und auch für die weiteren zwei Abende, die da noch kommen, haben wir Karten zu verlosen. Da wäre der 14. März. Da kommt Anwältin Anna Meyer zu uns. Sie kann unter anderem einiges über Hass, Hetze und Morddrohungen berichten. Ja, wenn ihr da Karten gewinnen wollt, schreibt uns bitte bis 1. März an redaktion@diedunkelkammer.at. Ja, und schließlich am 28. März kommt Anwalt Johann Power zu uns. Da wollen wir unter anderem erfahren, wie man Politiker vor Gericht vertritt. Ja, wer ein Abo hat und Karten gewinnen will, schreibt bitte bis 10. März für diese Veranstaltung an redaktion@diedunkelkammer.at. Jetzt aber Werner Tomanek. Ja, der Untertitel dieses ersten Abends in der Kulisse lautete: So verteidigt man die Unterwelt. Und wie ihr gleich hören werdet, hatten wir damit nicht so viel versprochen. Ja, Werner Tomanek ist, wie soll ich sagen, eine Art Institutionen-Original. Jemand, der niemanden kalt lässt. Ja, Jahrgang 1964, aufgewachsen im Gemeindebau in Wien-Otterkring und hatte schon als junger Mensch Probleme mit Obrigkeiten und frühe Berührungspunkte zum Rotlicht. Er ist seit mittlerweile 3 Jahrzehnten als Strafverteidiger tätig und erkennt die Wiener Unterwelt wie kaum ein anderer. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Tomanek mit Fällen wie Ice Lady oder Tony Vegas bekannt. Ein kleiner Spoiler: Tomanek hatte Tony Vegas hinter Gittern kennengelernt, also beide saßen sie hinter Gittern. Tomanek war bei einer Razzia in einem Bordell festgenommen worden, gemeinsam mit bekannten Rotlichtgrößen, und saß da für 30 Stunden. Der Anwalt polarisiert. Er polarisiert seit Jahren, er ist streitlustig und er beschwört eine untergegangene Zeit, in der sich heute wahrscheinlich nicht mehr allzu viele zurechtfinden. Ja, er kultiviert das Image des Unterweltanwalts durchaus geschickt. Seine Sprache ist unverfälscht und zuweilen roh, aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er ein sehr fähiger und belesener Jurist ist. Der österreichische Schriftsteller Thomas Glavinitsch, der ihn auch literarisch verewigt hat, bezeichnet Tomanek gar als seine Muse. Nun denn, auf in die Kulisse Wien. Herr Dominik, als der Stefan Kaltenbrunner und ich dieses Format konzipiert haben, haben wir uns natürlich bald überlegt, wen wir einladen könnten und haben alsbald an Sie gedacht. Dann haben wir auf Ihrer Website nachgeschaut und da kann man unter anderem nachlesen, dass Sie abgesehen von Strafrecht auch noch andere Fachgebiete haben, also Gewährleistungsrecht zum Beispiel oder Transportrecht, Versicherungsrecht. Und wir waren kurz versucht, haben gesagt, laden wir doch den Werner Dominik ein und reden mit ihm über Versicherungsrecht.
Das ist ein guter Plan. Es ist ein Wunder, also endlich ein Hetz. Ja.
Wir haben uns dann tatsächlich anders entschieden und deswegen heißt der Abend jetzt Mörderstritz ist Zuhälter. Ich bin
falsch vorbereitet.
So verteidigt man die Unterwelt. Also Sie hätten eh nicht lieber über Versicherungen geredet.
Eigentlich bin ich ein Kasko.
Herr Dominik, bevor wir anfangen, in die Vorlesung reintauchen, müssen wir Sie natürlich ein bisschen kennenlernen. Vielleicht ein bisschen Ihre Biografie darlegen. Sie kommen aus dem 16. Bezirk, also ein paar Straßen weiter, sind dort mitten im Otterkring aufgewachsen, im Milieu, wie Sie selber immer sagen. Und wann hat der Werner Dominik gewusst, er will irgendwie Anwalt werden?
Also es gab relativ wenig Möglichkeiten, mit meiner Lebensplanung anders zu verfahren, als wenn man grundsätzliches Problem hat. Also ich sage nie Milieu dazu, das ist, Wort ist mir eigentlich fremd, weil es, glaube ich, französisch ist. Aber ich bin sozialisiert da, also das ist zwar ein neues Grad schon, also da drüben ein Stück ist Otterkring bereits beruhigenderweise die Brauerei in Sichtweite. Und zwei Stationen weiter mit Neuner, da ist der Gemeindebau, in dem ich aufgewachsen bin und sozialisiert auch bin und Kopfstraße, Volksschule und dann Schulmeierplatz, Gymnasium. Also durchgängig, 9er und 46er waren die Strecken, der, also die waren die Highway One eigentlich. Ne? Und ich habe immer von Jugend an, von Kindheit an, ein sehr kritisch distanziertes Verhältnis, um es vorsichtig zu beamteten Autoritäten gehabt. Und das hat auch die zur Folge gehabt, dass meinen Eltern manche Dinge verkürzt oder erleichtert wurden. Elternsprechtage waren weniger, weil die haben gern Sammeltermin beim Direktor gehabt. Oft mit, da hat es einen Bezirkspolizisten gehabt, der zuständig war dann auch für solche. Und das, da waren, die haben sie sich, ich würde sagen, das ist ein Vorteil, da müssen sie sich nicht so lange ausstellen. Aber das wurde nicht durchgängig so empfunden. Aber man sagt, gut, Hauptsache er schafft das Ganze, ohne dass er gröbere Blessuren im Sinne von gebrandmarkt und stigmatisiert durch die Justiz wird. Die Berufswahl war relativ klar definiert. Es muss irgendwas sein, wo man das ausleben kann, ohne größere persönliche Nachteile und dass man einigermaßen sich auslangen hat. Und da hat sich nichts anderes mangels Bekanntschaft mit Industriellen und Adeligen, war in der Gegend, war eher üblich, dass ein guter Drittel meiner Jugendfreund immer in der Rüdenburg gewohnt hat. Das war die Justizanstalt. Und daher war man sehr früh vertraut mit diesen Dingen und da war das Weltkulturerbe der Gürtel und dann die ganzen Quergassen dazu zwischen Linzerstraßen, Föberstraßen bis in den 18. Bezirk. Das war der Westen und dann hat es diese Kartenspiellokale, Stoßhütten gegeben, wo eigentlich, ja, da waren wir halt als Buben. Wir haben jetzt nicht so Lagerfeuer gehabt, wir haben gar nicht bastelt, aber dort war durchaus was zu erleben. Und ein Fernsehprogramm FS1, FS2 unergiebig, wir haben ein Radio gehabt mit Polizeifunk. Und der ist immer daneben gerannt. Und da habe ich immer gewusst, aha, da ist es, das war die Gegend. Paula ist immer 16. Otto, Paula, die Quelle, da weiß man, das ist in der Gegend, ist gerade was und die fahren zu. Und da war immer relativ aktuell, aktueller überhaupt, also mit jedem Live-Ticker war der Polizeifunk. Leider haben sie ihn umgestellt.
Das heißt, sozialisiert mit dem Polizeifunk und mit vielen Freunden, die ihr...
Da habe ich gewusst, wer kennt das sein.
Okay.
Ja, dann habe ich circa gewusst, so,
Aber was war das die Zeit? Sie sind Mitte 60er geboren, 70er irgendwie groß geworden. Was war das für Zeit damals in Otterkring?
Na, groß bin ich nicht geworden. Also, naja. Also ich will es nicht abpumpen, nur weil ich da auf der Bühne sitze. Sie macht mir den Sitz ja groß.
Was war das für Zeit? 70er, 80er Jahre, wo Sie da in Otterkring gewohnt haben?
Es war, Wien war wirklich grau. Also Wien war in dieser Zeit, das war die Zeit, wo Ambros und diese ganzen morbiden, so die unvorstellbar, es war eine permanente eigentlich Gewaltbereitschaft da präsent. Im Jahr 74 ist erst abgeschafft worden das Züchtigungsrecht der Eltern. im 70er-Jahr von den Lehrern, da war ich der Volksschulresist, oder weil er braucht, bis das gesickert hat. Gott, dieser neue Paragraf von den Eltern, rede ich jetzt einmal nicht im Detail, aber war auch eine Zeit lang die gesunde Deutschen war. Und auch was der Hausmeister war, das war, wir haben schon gebührt haben. Also jetzt nicht, das ist Jugendamt sich gleich eingeschalten hat, auf Verdacht. Es war eine andere, dafür war der Gemeindebau war sauber, ordentlich, hat immer mehr vom Fenster runtergeschaut, ob eine von den 27 Verbotstafeln eingehalten wird. Weil die hatten alle entsprechende Vergangenheiten, sind alle brav rot geworden, haben wir gesehen, am 1. Mai waren die roten Fahnen draußen, die waren schon vorher rot und nachher rot und dazwischen anders, aber die Verhaltensmuster waren durchaus vergleichbar. Also anständige Leute, wie sie sich selbst genannt haben, und das ist da nicht erwünscht. Und dann hast du den lustigeren Teil gegeben, also noch Einbruch der Dunkelheit, weil in Wien, wenn man sich vorstellt, Mitternacht ist Wien finster gewesen. Die Auslagen waren Adrat, jede zweite Straßenbeleuchtung ist Adrat geworden. Da war es wirklich entrisch. In den Parks waren noch, kann man sich nicht mehr vorstellen, Bäume. Nicht die Äste abgeschnitten, dass die kleinen platten Buben nicht runterfallen und sie wettert. Man hat auch nicht beim Fahrrad oder beim Schwimmen Helme getragen, sondern nicht einmal beim Moped fahren. Das war eher sehr, also eine Gesellschaft war diese Überwachung, diese dauernde, du sollst nicht das, war, die Polizei war weniger präsent, schlecht motorisiert mit VW-Käfern, damals sehr albern, und war noch weniger invasiv als heute. Und die gegenseitige Anzeigenbereitschaft und Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung war aus alten Zeiten resultierend, das hat meine Mutter immer gesagt, man redet nicht mit Fremden, lass nicht ausfratscheln, das war sehr verinnerlicht noch. Und dieser kritisch distanzierte Verhältnis zu denen hat sich eigentlich bei mir sehr lang, eigentlich möchte ich sagen, bis dato bewahrt.
Jetzt hätten Sie aber bei dem Milieu, das Sie nicht so nennen, Sie gestatten trotzdem, dass ich so nenne, auch eine ganz andere Karriere einschlagen können. Was hat dann den Ausschluss für den Anschluss fürs Jus-Studium gegeben?
Naja, ich habe schlecht Rechner kennen mit Mathematik. Also ich war auf der WU zuerst, weil dort war eigentlich, ich bin vom Angrüst, ich wollte ja mein Berufswelt dort war, also aus anderen Gründen, also ich habe mit Kampfsport zu tun gehabt, aber ich sage, nein, das ist ein anderes Heer als das, was der Papa erzählt hat. Und die sind Vormittag schon fett. Das ist irgendwie anders. Ich dachte, nein, tun wir doch studiert, weil eigentlich habe ich mit der Opa schon relativ früh. Wir haben nichts gehabt. Also ich bin auf 4,5 Quadratmeter Gemeindebau aufgewachsen und der Großvater ist mit mir im Museum gegangen, mit 4 Jahren schon lesen, schreiben, ein bisschen beigebracht, sodass er ein bisschen einen Vorsprung hatte. Und dann dachte ich, ja, schade drum. Und da kümmern wir uns halt um diese Dinge und dann haben wir sie so sozialisiert. Also ich wollte jetzt nichts, ich habe keine Ambitionen irgendwo hingehabt, aber da haben die aufgebaut auf einem Matura-Niveau auf der WU, das ich nie erreicht hatte. Ich bin in solchen Fächern oder was kann ich gut Schmäh führen und was brauche ich juristischen Beistand, wenn es irgendwie ums Eingemachte ginge, jetzt bei mir oder anderen. Ich dachte, dann machen wir gleich einen Selbstverteidigungskurs und machen doch das. Und da habe ich gesehen, das ist ja gar nicht so schwierig.
Das heißt, Sie haben Jus studiert, sind Anwalt geworden?
Man merkt es kaum, ja. Aber ja.
Genau.
Ich lasse es niemand spüren.
Und haben heute ja den Ruf eines, und Sie hören das ja nicht gern, wie wir im Vorgespräch irgendwie eruiert haben und wie wir lernen durften, sind jetzt der Promi-Anwalt. Wie wird man ein Promi-Anwalt?
Ja, wenn Sie das dauernd sagen, kann man sich nicht dagegen wehren. Ja? Aber ich habe, man kann ein bekannter Anwalt werden, indem man Leute vertritt, die durch ihre Eigenheiten, ihre spezieller sind als andere, durch ihre Taten halt auffällig sind und dadurch mit denen in den Medien erscheint. Aber ich bin jetzt kein Golfplatz-Promi-Anwalt und Seitenblicke, Dörtchen, Anschneider-Anwalt. Darauf lege ich
mich. Nein, was ich meine, Promi-Anwalt, dass Sie jetzt im Prinzip den Ruf haben, der Anwalt der Unterwelt zu sein.
Das
woher kommt der Ruf?
Erstens, das kann ich gar nicht irgendwie einschätzen, warum, zumal ja Unterwelt ist ein Begriff, denn ja, Wien, also es hat Bücher hat es immer gegeben und es hat Wien, der Westen, es hat immer Bücher gegeben, es hat viel, viel, viel mehr Gewalt als heute gegeben, als die Seite, was heute Gewalt ist und Hotspot. Wir haben da jedes Woche in der Blutlocken gehabt für jeden zweiten Braunweiner, aber keine sozialen Medien, die das transportiert hätten, jetzt steht jede Watschen in der Zeitung. Das war eigentlich, ja, aber das hat nicht wo, sondern ob, wann, wer und haben wir Hintergründe gehen, weil ein bisschen hat man ja gewusst, ob es ums Glücksspiel gegangen ist, ums Spiel. Aber den Ruf hat man, den machen die, diese Fälle, die man nacheinander vertritt. Und wenn man hier vertraut ist mit den Sitten und Gebräuchen und der Sprache der angestammten Urbevölkerung, dann vertrauen die einem.
Ich habe vorher schon gesagt, der Anwalt der Unterwelt. Woher kommt das dann? Oder beziehungsweise man rutscht da rein, Sie kommen aus dieser Gegend, haben gesagt, Sie sprechen die Sprache, Sie kennen das Milieu, Sie kennen die Leute, Sie haben damit zu tun gehabt. Wie rutscht man da in die Fälle ein? Kommen die zu Ihnen oder suchen Sie die? Oder war das automatisiert, dass das einfach passiert ist?
Ich habe bereits versucht, in einfacher Sprache dazu tun, ich habe keine anderen kennt. Also wen soll ich vertreten?
Das heißt, es war automatisiert.
Na, es war eh klar. Weil die haben sich gedacht, wir brauchen einen, der sagt, wehe, du wirst...
Das heißt, im Viertel in der Gosnauer
Bucht, man geht zum Domanek. Also fährst einmal, wehe, du wirst eingesperrt, die brauchen wir so. Also bleib außen vor und bleib einfach gescheit. Und sei da.
Gibt es sowas wie den typischen Werner Domanek-Klienten? Und wenn ja, wie ist er? Welches Problem hat er üblicherweise?
Unschuldig. Also, ja. Das war die Frage, wie er ist. Nicht? Also, ein leibender Bursch unschuldig. Das ist einmal die echte Unschuldsvermutung, nicht die beim grünen Tor auf der Landeskirchstraße endet, die spätestens dort endet. Also, oder sonst schon im polizeilichen Einvernahme, wo man ja jenseits aller Menschenrechte behandelt oder abgehandelt wird, weil da gibt es keine Videoaufzeichnung, keine Bodycams oder so, jetzt da fantasieren. Das brauchen wir in der Justiz. Reden wir in der Justiz, reden wir die ersten 48 Stunden und dann die zweiten 48 Stunden. Das ist die Zeit, wo er sehr einsam ist, weil keiner sagt ihm wirklich, dass er das Recht hat, ihm anzurufen. Und wenn er den Namen sagt, kriegen die Pusteln und die werden äußerst unförmig. Aber es ist nach wie vor nicht Alltag und es versuchen auf Biegen und Brechen diese Kontakte zu unterbinden. Und deswegen kommt es ja zu so vielen Einlieferungen von Leuten, die wirklich nichts gemacht haben.
Also zum Verständnis, wenn man festgenommen wird, muss man innerhalb von 48 Stunden am Haftrichter vorgeführt werden.
48 Stunden gehören eigentlich der Polizei alleine, in Wirklichkeit. Und das kommt aber, ist immer ein Relikt aus der StPO, aus den, glaube ich, 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Da waren 48 Stunden wirklich kurz bemessen. Wenn wir uns jetzt in Heidenreichstein im Waldviertel einen Mörder gehabt haben, und das Kreisgericht Krems zuständig war, da waren 48 Stunden, bis der Untersuchungsrichter das Pferd besucht hat, also zum Tatort fährt, der Häftling überstellt wird. Da waren 48 Stunden bei der, in die Jahreszeit bei der Schneelage durchaus, sagen wir vorsichtig, eine gewisse Drucksituation. Aber die 48 Stunden sind geblieben in einer Zeit wie heute, wo man auf Knopfdruck um die ganze Welt Botschaften schicken kann und Handys hat, das gibt es heute, das gab es damals nicht, aber die 48 Stunden hat nie wer in Frage gestellt. Und da kommen die zweiten 48 Stunden bis zur Verhängung der Untersuchungshaft. Deswegen dann zu gerne am Donnerstag am Abend einsperren, weil dann kommt Donnerstag, Samstag, dann Montag und dann ist der Journalrichter nur da oder die Richterin, die ist seit vorgestern Richter und da kommt der Inspektor, wir hätten gern das, ja, was würden Sie machen? Ich kenne den Akt, so ich würde mal sperren. So, ja, dann sperren wir nach. Die kennen ja keinen Akt. Und die lassen Haftbefehle liegen von vor einer Woche. Erstens haben wir die doppelten Überstunden am Wochenende. Ist auch nicht so, dass die nicht Verlockung wären für die Polizei. Hat sich gebessert, aber es war so evident, die haben den liegen lassen beim Wochenende, haben sie die doppelten Stunden. 100% auszahlt, und das ist ja besser als 100%ige Überstunden. Und sie erreichen keinen Anwalt und sie kriegen leichter Einlieferung.
Also lass sie nicht am Donnerstag erwischen.
Na, erwischen, die wissen es ja, die sind eh schon da. Wenn es so weit ist, dass er mal so ist, ich schaue einmal, wann war es recht, wann ist der Richter, wann ist der zuständige Richter weg, wann fängt der Journal an, passt. Siehe BVD zum Beispiel, da haben sie einen Journalrichter angerufen, ob es eh in Ordnung ist, wenn wir ins BVD reingingen.
28. Februar 2018.
War
eine später als rechtswidrig erkannte.
Ja, wunderlicherweise.
Verfassungsschutz. Herr Domanek, ich werde festgenommen, ich brauche einen Anwalt. Haben alle Ihre Klienten, Klientinnen die Handynummer von Werner Domanek im Handy gespeichert? Oder wie erfahren Sie, dass
nee, nachdem
jemand
wenig,
festgenommen
wurde? Also nach wie vor wenig, trotz meiner Empfehlung, tätowiert haben, was gescheiter ist. Ja? Aber die Handys nehmen sie ja na ja weg. Jetzt habe ich eh schon eine leichte Nummer mit 4 Nennern, die kann man gefesselt auch wählen. Aber das ist das Erste, was sie da wegnehmen. Und wenn sie sagen, ich will den Domanek, na klar haben die Kiewerer meine Nummer, aber leider Gottes dann so, es war ich nicht erreichbar, was aber jeder, der bei mir jemals was braucht hat, weiß, dass ich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche erreichbar bin. Und das ist auch was, was ich von Anfang an so gehandhabt habe. Jeder weiß das, auch jeder, der bei mir gelernt hat. Erreichbarkeit ist es um und auf in dem Geschäft. Wir sind wie Hebammen. Hebammen klingt nicht. Hebammen nur ein bisschen anders. Aber verfügbar.
Ich hab das Recht auf einen Anwalt nach einer Festnahme. Werde ich darauf hingewiesen? Ist das vorgesehen, dass ich darauf
ich
hingewiesen
habe? Ich habe es vorgesehen. Ich habe einen Anwalt, der braucht es auch, der darf sitzt da hinten und die Pappen gehen, wenn er was redet, dann haben wir ihn raus. Der hilft eigentlich, kostet unendlich viel Geld. Also, ich meine sie, Freundel, die wir helfen, ist aus dem Munde des Polizisten nicht wirklich so gemeint. Also Freundel, wenn der sagt, und die meisten reden ja nicht diese Sprache, wenn der Freundel sagt, wenn ich Freundel zu ihm sage, was es war eine Zeit zum Zahlen zum Gehen. Und der würde sonst helfen, weiß der nicht, dass er wirklich im Echten in der Hose sonst schon mal lieb aus, heißt das. Und das ist das, und die Botschaft kommt oft nicht richtig an. Und das ist der Grund, warum diese Sprache und diese Sprache notwendig ist, weil das macht einen guten Kieber aus, der lebt es auch und der ist auch so sozialisiert. Heute egal, es gibt halt, diese Welt gibt es nicht mehr, es gibt diese Art von Mandanten nicht mehr, es gibt diese sozialen Strukturen nicht mehr, wo jeder jeden kennt hat. Wenn die eingeliefert worden sind, habe ich einer sofort im Zugang gebracht, ein Packel doppelt deutsche Karten, das 10 sein können. Chick. Oder ein Hai, also ein Büdelhai oder ein Tabak, ein Wuseltabak, abgesprochen mit der Justiz, dass das anschauen können, dass ja nichts ist, dass du keine Nachricht hast. Ein Tagsied haben sie automatisch gekriegt, das ist das Zugangspackerl, was sie gebraucht haben, von unter Geld angewiesen, das war übrig. Und dann haben sie, die haben sie gekannt untereinander. Heute ist es ja so, dass die Strukturen so sind, dass die Beamten nicht mehr wissen, wie es die Leute richtig trennen, weil sie wissen, warum Tschetschenen und Afghanen und Iraker und Syrer aufeinander besser sind. Und jetzt, wenn sie es falsch machen, müssen sie es nicht ausmalen in der Zeit, weil das voller Blut ist. Und sie verstehen die Leute auch nicht. Ne?
Herr Domanek, bevor wir noch mal ein bisschen mehr über das Gefängnis und Ihre Klienten sprechen, müssen wir auch darüber reden, warum Sie so bekannt geworden sind. Es hat sehr spektakuläre Fälle gegeben. Einer davon war der Song Contest-Teilnehmer Tony Vegas. Und den haben Sie interessanterweise nicht draußen kennengelernt, sondern im Gefängnis. Sie waren beide eingesperrt.
Ich war noch nicht ganz Gefängnis. Wir waren beide am sogenannten Lauf. Wir waren beide in der Berggasse. Ich war bei einer Etablissement-Eröffnung im 10. Bezirk in der Murgasse im Kloschi am Viertel.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Warum geht ein Anwalt zu einer Etablissement?
Weil das alle auf einmal, die sonst klarweise zu mir kommen, weil ich gewusst habe, die sind alle da. Und sie, also, da, hey, da machen wir einen Sammeltermin. Da habe ich es auf einmal, da habe ich links die blauen Briefe und rechts die Scheine.
Also, das war ein
war leicht.
Es war ein Geschäftstermin.
Ja, meine erste Frage war ja so, wo die ersten Schwiegereltern waren da ein bisschen dann schon etwas irritiert. Die war die einzige, die mich auf die Nacht am Gürtel geführt hat. Und ich bin halt um 3, 4 heimgekommen, oft mit ihnen zustehen. Also wirklich war, also standeswidrig nahezu. Aber ich habe ich war ganz junger Konzipient, haben wir nach einem Jahr einen Jeep Cherokee gekauft und war eigentlich mit der Gesamtheit so zufrieden, weil ich habe das gemacht, was ich immer gemacht habe, schmeckt für in irgendeiner Hütte. Und das war aber nicht so unbedingt zu meinem Nachteil.
Gut, Sie waren bei dieser Eröffnung und was ist dann passiert?
Na ja, dann war plötzlich und unerwartet, ich habe schon ein bisschen Erwitterung gehabt, dass ich zum Betreiber, zum Handschuhser, erst ich habe da ein bisschen bitte schau halt, dass keine illegalen Weiber da sind, dass so eine Unterhaltungschemie, dass das irgendwie unter Kontrolle ist. Und dann sitze ich halt, weil ich wollte schon gehen, dann ist die rote M&S, der Bachheimer, gekommen, weil ich schon gehen wollte. Da dachte ich, okay, das wird ein bisschen, da war es aber erst 9:30. Da dachte ich, jetzt wird es Zeit schon langsam, weil es kommt irgendwann die Bundeshymne im Fernsehen, aus, gehe ich dann zu Hause. Kommt der Heinz, packt sie mir alles Rollstuhl vor, so, hey, die, auf die Worte eh schon, wir haben sie in Köln mehr gemacht, so gut. Also ich erst, ich will ja nicht, weil das ist ein bisschen, pf, da wird ja, wir sitzen aus der Hintere, bei mir sitzt sich keiner hin. So, gut, dann sitze ich mit dem Arm, dann kommt noch und noch, dann ist noch, kommen da so Leute wie, ich darf es ja erwähnen, weil ich habe ja das, weil die Geschichte so gut, ich habe alle ausgesagt, wir haben Maßnahmen und Richtlinien Beschwerde gemacht und die haben alles Zeuge ausgesagt und ich habe alles gewonnen. Das war übrigens lustig, wegen dieser illegalen Festnahme. Bachheimer, Österreicher, Kreuzer, also lauter echte Big Names. Und die haben alle das bestätigt, die sind links und rechts von mir gesessen. Auf einmal krochen da eine, diese bewaffneten Rauchfangkehrer in schwarz gekleidet. Mit. Und der Musikant biegt an der Wand Musik aus. Ich meine, aha. Ja, doch, das ist wie Stripper, so ein Programm, ne? Aber nein, das sind immer mehr geworden. Und das mit der, wenn man so einen jungen Buben, die waren alle maskiert, der hat dann halt oft eine Waffe auf einen Menschen gerichtet und die links und rechts von mir durchaus. Weil der links von mir hat eine Waffe, also das kann ich eh sagen, weil es ausgestellt, der Österreicher hat keinen Revolver runtergehauen, also mit dem Fuß draufgestellt. Und so, dann ist super Tag, gell? Ja, was soll denn schlecht sein? Ich sag's nicht, ich sag mir so nicht, was soll mich jetzt überraschen? Nicht? Aber das, und dann ich sag, ich wollte das deeskalieren und sage, keine Bewegung, ich hätte am Tisch los. Und ich sag, ey, und eine Frage, kann man weiter trinken? Wer wird sich nicht vorstellen können, wie Arsch ein warmer Champagner schmeckt. Ja, doch, die lockert das auf. Wo der Heinz, der Rode, sagt schon, ich sage, halt einmal die Pappen, endlich. Ich sage, erst lass mich reden. Sag, lass mich reden, heißt, ich war auf einmal vor dem Lokal, sagt, danke, passt gut, ich wollte eh gerade gehen. Und auf einmal kommt so ein Schwarzmaskierter mit einem Briefel, weil ich genau weiß, wo alles herkommt, alles, und so, das habe ich dort gefunden, wo der gesessen ist.
Mit einem Brief.
Oh, das reden super.
Entschuldige, Herr Dominik, mit einem Briefel ist keine Postsendung gemeint.
Nein, das war eigentlich ein Päckchen mit einer unbekannten weißen Substanz.
Und das wurde Ihnen zugeordnet?
Ja, boshafterweise, weil ich mir nicht gewusst, wo es herkommt. Das war ja nicht nur das Einzige. Es wird dann so ausgeschaut, als würde ich gesagt, bitte genau das, habe ich vorher gesagt, hinter vielleicht. Da irgendwo hinten wer machen, aber da, das war es. Das heißt, da sitzen die Eminenzen selber, dass der Schieber aus Welt Namen und das ein lustigerweise war ich gewusst, dass ich so einen Fotografen haben, wir als ein Football-Team, wie wir da gesessen sind und nicht bewegen dürfen, haben sie Fotos gemacht, in fix haben sie die heute noch. Weil das haben sie bei der Einfahrt wieder berggegossen und gesagt, nein, schönen Umgang haben wir, ne? So schauen wir das aus. Und naja, ich bin gleich im Umgang gewesen, aber viel schöner als Büro, glaube ich, einmal, ne?
Also Sie sind und festgenommen dann, worden damals.
Ja, ich bin einmal angehalten worden nicht? Und dann habe ich alle Anträge geschrieben, ob es eine neue Tests gibt, ich habe gewusst, dass da kann nichts sein. Und dann war ich halt, wollten sie sich fraternisieren mit mir, so, ich bin der Bäder, wie ist der andere? Ich sage, man ist der Dominik, wenn es konveniert. So ist das, da gehen wir anders. Also gut, da gehen wir bitte zurück, ich möchte in meine neue Wohnung. Ich sage, ich wollte die Zucker nicht sehen. Was? Also, Herr Peter, tut mir leid, wir sind jetzt noch nicht so gut miteinander. Zurück. Und dann ist es gegangen. Auf einmal haben wir zwei Bier gegeben, dann ist es gegangen. Dann, ich bin also, dann noch mal zurückgebracht. Zur erkennungsdienstlichen Behandlung wurde ich ersucht zu kommen. Das war ein guter Käfig. Da ist schon einer gesessen mit so gelben Augen, ein Gypsy. Der hat schon da überall die Löcher gehabt. Aber der hat schon gewusst, der war vorbereitet, der hat überall Schick gehabt. Und ich war damals, ich habe 4 Packeln am Tag geraucht. Und keine Zigaretten mehr gehabt. Also mal der hat Schick und ich nicht. Und dann wird der vorgeführt zum Fototermin und gibt mir den angerauchten Schick in die Hand. Ich meine, ist Hepatitis wirklich arg, denke ich mal. Wie ansteckend ist das? Und der Gefühl neben mir schaut mich an und sagt, Reisenfilter an. Ich meine, helles Herzchen. Dann komme ich mit dir ein bisschen ins Plaudern, ist das der Tony Vegas? Also, ich war ja jetzt nicht so meine Musikrichtung, ne? Also, da war auch so ein Schädel gehabt, wie ein Shetland-Tonic gehabt haben. Und dann kommen wir ins Reden, sagen wir so, also, naja, er wird Probleme, jetzt wird mir so eine traurige Geschichte mit den Weiber überfallen, die Alten, was tut man wirklich nicht? So, erst, du wirst einen Anwalt brauchen, so, jetzt glaube ich auch. So, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Wie zufällig, ich war damals ein Jahr eingetragen, glaube ich. Ich bin zufällig. Und Und da hat sich auf einmal die Schieferliste da gesagt, was? Geh schlecht. Wie hast du, Toni, ja, das ist ein bisschen ungünstig jetzt. Ich weiß, ich habe keine Krawatte, ich habe keine Schuchbahn, ich habe keinen Gürtel, aber ich habe einen Maßanzug. Es sollte reichen, dass da ein Gitter ist und wir sitzen nebeneinander. Ja. Ich sage, wo warst du, wieso bist du bei? Ich sage, ja, weil ich war ein Puffelfer, du, da wäre ein Sänger, Taulermilch, wer war du? Ah, für dich habe ich alle schon gesungen, Leibwand, schöne Grüße. Ich sage, wo bist du her? Unterkrieg, ja, ich bin unter, Geburtstag, also einen Tag nach mir Geburtstag, aber zwei Jahre oder ein Jahr nach, also der ein bisschen jünger ist. Also älter war als erwartet eigentlich dabei. Und so, hörst du, wenn du wirklich Anwalt bist? Also ja, weil ich denke mal, ich werde relativ bald heimgehen, bis sich das aufklärt. Aber hörst du erst mich verteidigen? So, na ja, glaube ja, machen wir. Und wenn du dann so einen Contest-Teilnehmer zweimaligen vertrittst, lernst du von einem Tag am anderen kennen von RTL Pro 7, hast du auf einmal Hollywood im Büro. Ja, aha, schau dir was an. Aber nicht geplant. Also es gab Gerüchte, der hat sich absichtlich einsperren lassen, weil der kennt ja alle, der kommt ja von dort. Ich habe mich absichtlich einsperren lassen, damit ich in Vegas kennenlernen, ihm helfen, auf das muss der kommen. Also ein paar Neider, gell, so. Prinzipiell hat die Idee was, aber das war nicht nötig.
Aber das war Ihr Einstieg ins Promi-Geschäft, oder? Ab da sind dann auch ist auch die mediale Ebene für Sie.
Ja, naja, daher habe ich natürlich immer gewusst, wann ich was haben will, dass wer was schreibt oder nicht schreibt, was ja viel wichtiger ist, als er schreibt, ist, dass man anrufen kann, dass er noch was nicht schreibt. Es gibt ja Leute, die legen nicht Wert drauf, und obwohl es eine gute Geschichte ist, und wenn man gute Geschichten hat und die ohnehin zwangsläufig publiziert werden von irgendwen, aber es gibt ja welche, die lieber nicht, weil es nicht so eine gute Geschichte ist, da nicht vorkommen. Also den lassen wir vielleicht, wenn es geht. Das kann man umgehen, wenn es der Herr Primar seiner Psofen seiner Gemahlin an in die Pfeife, ist das jetzt eine Geschichte, aber ist eine Geschichte, wie es jeden Tag überall 100 Mal passiert ohne Primar. Und wenn sonst nichts vorkommt, jeder denkt sich, das wird sicher der neben mir sein. 18 Primar in Wien haben das Gleiche gemacht und die Umtiere schreiben von mir. Ne? Und das ist dann nicht. Also es ist, man kann dann auf Knopfdruck sagen, okay, ich will jetzt etwas sagen. Wenn ich was sage, ich schicke euch das mal, was die Ansprechpartner, das hat sich entwickelt, aber das ist so wie heute die Leute so im Internet, da mal TikTok dackeln und so, das ist voll nicht nötig. Also das war Selbstläufe.
Aber der Toni Vegas war so ein bisschen der Einstieg.
Das war so der Impetus zu dem, wo man das habe ich völlig unterschätzt, ja.
Wenn man bei Ihnen im Büro sitzt.
Damals ja eigentlich wie ich studiert habe, da war der Eichensee, der immer unser alter Toni, der war damals auch schon der all das, was ins Milieu gemacht hat. Der hat jede Woche einen Mord gehabt, der alte Philipp, der Willi Philipp, die haben sich dort oder ein Geschäft zu 4 zu 5. Da war wirklich Geld abgeschafft und da rund 100 ist ja da gar nichts hingefahren. Ne? In Schillingen nur allerdings.
Das heißt, der Toni Vegas war so ein bisschen der Einstieg in das Promi-Anwaltsleben. Wenn man bei Ihnen im Büro sitzt, sitzt man vor großen Ausdrucken, wo lauter Zeitungsartikel von Ihnen über Sie, über Ihre Fälle sind. Einer der bekanntesten Fälle war auch die Ice Lady, sagt man zu ihr, eine Dame, die ihre Ehegatten ermordet hat. Wie kommt man zu ihr?
Also nein, die war ja gar nicht verheiratet in Wirklichkeit.
Lebensgefährten. Wie kommt der Werner Domanek zu solchen Fällen dann? Also wie kriegt man die?
Es gibt auch ins andere. Es weiß jeder, ich kenne die Routinen, ich kenne das Handwerk, ich weiß, wo man wann wen anruft, und die haben irgendwelche, die hat ja in Italien ein Lebensgeständnis gemacht, ein bisschen Detail, und da war ja jeder Kass gegessen. Und da waren Anwälte tätig dann, die mit dem Kerngeschäft, die was zu tun gehabt haben, und der überlebende der Gatte, der freie Fuß war, dessen Sohn ist bei der Vega, und der hat gesagt, Vater, heißt, wenn irgendwas irgendwo Schieflage ist, dann nimmt er den, weil der kennt sich wirklich aus im Strafgeschäft. Der macht links und rechts davon nichts. Und ich würde mir eher den nehmen. Und dann so bin ich zu der gekommen. Und heute erinnern sich an den Mörder noch. Ich glaube, die zahlen da schon Geld, manche von den KollegInnen und so. Also
Sie sind den Fällen nie nachgelaufen? Die Fälle sind immer nein, nachgelaufen? Nein,
ich bin ja nicht so. Aber ich bin ein bisschen arbeitsschädiger von habituell. Also ich rede ja keinen Fall noch ohne Geld. ich rede da nicht Geld nach, weil ich deppert bin und vorher sage, weißt du, ich habe einen Raum, aber noch keinen überlassen. Das kann schon passieren, aber da, das sind die, die den Raum verlassen, wenn ich komme.
Aber mit diesem Prozess Ice Lady, was sie ja noch bekannter gemacht hat, als ein sehr spektakulärer Fall gewesen ist, da haben sie sich schon gerne in der Öffentlichkeit gesondert. Also sie sind da schon gerne in die,
na, gerne,
in die Presse gegangen und haben aufgezeigt, hier ist der Werner Domanek, der Superanwalt.
Ich habe ja Superanwalt, wenn du das kriegst, lebenslang bloß die Maßnahme, wo ist der Superanwalt? Also das habe ich, also, das war die Messe, nicht zum Transportieren war. Da ging es nur um Verfahrensmanagement, dass man versucht, der Dame, die Dame so weit zum die Regie zu führen, dass die nicht allzu viel macht, was noch mehr Schaden kentert. Ja, aber die Gruben hat sie sich eh schon lang graben gehabt. Was soll ich denn noch, wenn man zwei so schickelte Leiche und dann noch sagen zu Kastner, was ich nicht gewusst habe beim Gutachten, ich werde es jederzeit wieder machen. Und dann besser auf mich, weil das haben sie mir nicht gesagt, dass ich das nicht sagen soll. Also habe ich gesagt, na, da haben wir wieder was gelernt. Habe ich zu mir gesagt, das nächste Mal sage ich es dazu. Frau Magister übrigens. Ja? Da habe ich zum Merken gesagt, jetzt gehst du wieder durch, weil ich glaube, ich kriege Migräne mit dir. Also gesund, ich war ja damals nicht niemand. Die war ja schon lang, das ist ja erst her, 15 Jahre, aber da war ja schon 20 Jahre im Geschäft. Deswegen, weil jeden Tag melden sich bei mir Verteidiger, die werden mich gratis vertreten. Ich sage, nehmen Sie ihn, das heißt, nehmen Sie ihn. Das ist die Kuh, ich sage, man kann das Kälbe auch schon unterschießen, ne?
Wie Sie, der Stefan hat es ja eingangs gesagt, also wenn man sie nicht als Hochglanzanwalt bezeichnen soll, sind konsequenterweise ihre Klienten auch nicht Hochglanzklienten. Wie kommt Werner Domanek an seine Gage?
Naja, also die sind vermutlich sehr sparsam. Die halten zusammen und müssen sie ja vorher zahlen. Wie im Kino. Wenn der Film einem nicht gefällt, kann ich auch nicht sagen, der Film hat mir nicht gefällt, ich zahle den nicht. Ne? Und es fällt einem der Film nie. Ich bin ja immer schuld, egal wie es ausgeht.
Also Vorkasse?
Na ja. Weil die Bonität ist relativ limes gegen null, weil sonst hätte ich mir die Bank auch was geben. Ne?
Aber im Fall der Ice Lady, wie hat die bezahlt, ihre Gage?
Auch das kann ich ganz einfach sagen, weil es eh in der Zeitung gestanden ist, weil das Österreicher wollte dann wissen, was ist das Nessalon eigentlich wurde, ist dann zu den Tunesier da, was das war, hingegangen, so, grüß ihn, wieso sind jetzt hier die neue Eislady? Oder so, naja, das habe ich in Domanek angekauft, nicht von ihr. Nur das Erste, was ich gehabt habe, sicherheitshalber, bevor der falsche Handy und Schlüssel vom Nessalon. Und dann habe ich die Eislady ja verkauft. Ne?
Das war die Gage.
Nein, das Heidelbeer ist nicht.
Aber können alle Klienten bezahlen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Naja, es war tunlicht, was glaubst du? Ich meine, jetzt bei Prostitution meinen Sie?
Das generell.
Ich dürfe Berufe nicht in den Räumlichkeiten meiner Kanzlei ausüben, das wäre immer ausgedrücklich bedungen. Aber nein, man muss als Sicherheitsleistungen sein anstelle, bis der da ist. Das war ja früher die Zeiten, da haben sie alle ausgeschaut. Also wie so Gangster-Rapper nachher. Ne? Das war natürlich, jeder Strolch hat das Vermögen, was er gehabt hat, umgehängt gehabt. In Form von Goldwurzen. Und die haben ausgeschaut, ja, wie der Snoop Dogg in seine besten Tage. Und dann hast du halt, bevor der eingesperrt wird, hat er gewusst, das wird ecker. Sag ich, pass auf, wie schauen wir aus? Rascheltechnisch, Handstand machen, was fällt aus? Ich sag dann, na ja, sonst mehr ist es nicht. Sag ich, pass einmal auf, den Christbaum werden wir einmal abräumen. Und dann legen wir nach links hinten und was wieder rauskommst. Die wollen ja was rauskommen, wieder so ein entsprechendes Pedigree haben. Ne? Und das wollen sie zurück. Und daher ist das dabei aufbewahrt in guten Händen.
Das heißt, die Goldkettel etc. sind bei Ihnen in der Kanzlei?
Nein,
trage ich auch nicht. Sie haben einen Rollkrampulli an, das wir wissen
nein, nicht. Ich bin rausgewachsen.
Und das war nur Gold oder war das was anderes aus? Autos oder sowas versetzt man es an? Oder?
Nein, ich habe schon Autos. Die war ja damals Einschläge, aber die waren, ja, das haben wir zugerannt. Das war so ein Seeler foliert mit schwarzen Mattschwarz, weil das ausschaut wie das Batmobil. Aber das, ja, ich war jung. Es war damals, das war so, diese Symbole, die war halt milieutypisch halt. Ne? Ist halt komisch aus, hätte ich mir gedacht, jetzt nehme ich mal ein Skoda-Kombi, weil ich dachte, nein, da schauen sie mit Deppert an, da hat Fahrrad und das war nicht so ein Thema damals. Lastenfahrrad war nicht in der engeren Wahl. von AMG auch nicht. Also, aber ich war zugegeben, ich fahre ungern ein schlecht Auto. Also es gibt die meisten Frauen da besser Vierer fahren, wie ich zurückschiebe. Das habe ich immer gesagt. Fahr einfach so, wie das musst du halt haben.
Ich möchte mal auf die Öffentlichkeit zurückkommen. Öffentlichkeit als Teil einer Verteidigungsstrategie. Sie haben ja vorher gesagt, man kann das so einsetzen, dass man verhindert, dass was veröffentlicht wird oder versucht zu verhindern. Man kann das umgekehrt natürlich auch aktiv betreiben. Ist Öffentlichkeit bei Ihnen Teil Ihrer Verteidigungsstrategie? Oder anders gefragt, je lauter ein Anwalt auftritt, umso besser fürs Geschäft?
Es müssen Sie, das sind zwei Paar Schuhe. Je lauter auftritt bei Gericht, Fehler. Also das müssen Sie entweder vor den Richter sagen, pass auf, was ich jetzt mache ich fürs Publikum da hinten, die zahlen dafür, dass ich jetzt den Kasperl mache, ich bin morgen wieder echt, ja. Es ist nur, weil die brennen für das, dass ich jetzt ein Trottel mache, ich weiß eh, wie es ausgeht, aber die wollen das. Das ist laut und Klamauk gehört dazu, wird zahlt, bitte soll sein. Aber man weiß ja, wie die Situation läuft im Regelfall. Aber das laute Auftreten ist Poltern für die Öffentlichkeit, ist jetzt dann nie meine Intention gewesen, war nicht nötig. Weil diese Dinge, die ich habe, ich unterschätze ja viele Dinge, die die Medien interessieren. Ich weiß ja gar nicht, dass auf einmal ich sage, das hast du uns gar nicht gesagt, was sagst du denn? Also, wenn ich einen Scheiß nicht anrufe, ich weiß ja gar nicht, wegen was ich anrufe. Ich rufe keinen auch proaktiv an, außer ich weiß, da wird was aufpoppen. Bevor es die so kriegen, sage ich einer gleich, pass auf, da wird was sein. Und dann ist mir lieber, weil die Polizei sind nicht. Die fangen ja meistens auch mit dem Blödsinn. Die gingen aus mit Meldungen, da war aus Aktenteilen, die ich nicht einmal noch habe. Das habe ich schon bis da auf. Unter Umgehung des Staatsanwalts. Die sind auch not amused, nur die dürfen nichts sagen, die müssen die Goschen halten. Ich nicht. Ich sage mal mit einmal, so, ich bin der Ermittlungen beeinträchtigt. Erstens, ja, gern sofort, das ist mein Beruf, gebe ich zu. Aber das, dann einfach, da setzt dann irgendein Goldfasern hin zu einer Pressekonferenz, die nicht einmal in der Nähe von der Amtshandlung war. Und sage schlaue Dinge drüber, über mein Klienten. Ich sage, ja, das kann ich jetzt nicht so im Raum stehen lassen. Da muss ich was sagen.
Ist meine Pflicht sagen, sogar. Mit Goldfasern ein Offizier der Polizei? Nicht
Offiziere oder Juristen. Okay, ja, sagen, ja. Die heißen halt bei uns Goldfasern.
Aber der Nick sagt einen guten Punkt, Öffentlichkeitsarbeit, wichtig für einen Anwalt. Nehmen wir jetzt den aktuellen Fall, Sie waren ja kurzzeit Anwalt des berühmtesten Islamisten Behran A., die gegen den heute Anklage erhoben worden ist. Da sind sie relativ oft im Fernsehen aufgetreten. Und das Erste, was sie gesagt haben, unschuldig, dummer Bub, der hat das alles nicht gemacht.
Ja, klar, unschuldig das? Habe ich nicht.
Nein, aber
so schuldig ist.
Genau. Wo sich jeder gewundert hat, und sie sind da sehr, sehr oft aufgetreten, sehr lautstark aufgetreten, ist es notwendig, dass man im Vorfeld sowas macht?
Die anderen haben angefangen mit dem Brezel.
Wer hat angefangen?
Nein, die Herren Verfolger, diese DSN, die haben völlig falsche Tatsachen verbreitet, die ich widerlegt habe. Ich habe ein Privatgutachten eingehört, wie das widerlegt hat, die angeblich Erkenntnisse, weil die unter Umgehung der SDA und ohne Beiziehung von der Sachverständigen, haben wir von einem, das ist aber ausgegangen von der Arme, von den guten Freunden, die man nicht verraten darf. Das waren ja die nicht draufgekommen auf das, wenn die nicht draufhängen auf die ganzen Server von den Telefone. Die haben gesagt, pass auf, Taylor Swift ist bei uns ein Heiliger. Weil sonst hätten sie ja Mekka, was schon ein paar Monate vorher war, auch schon gesagt, das müssen sie ja gewusst haben, da haben sie niemand gewarnt. Also das war ein Anliegen, deswegen ist die aufgeklatscht da und ist gleich weitergeflogen. Also wir wussten, unser gut informierter Geheimdienst ist, wow, der Herr Hedger, wie sie mit der Privatwirtschaft mittlerweile, weiß schon warum. Und da habe ich gedacht, da muss ich was sagen dagegen, weil die lieben die Leute. Ich habe eine Pressekonferenz gemacht, nachdem er der Ingo Wieser, eigentlich hat er ja aller Sprengschock, alles mit Schießen, Sprengen zu tun hat er immer gemacht in Österreich und ausgebildet dazu. Da hat sich das auch schon so mit dem Krieger Tischfeuerwerk zusammen. Die haben so, das war da eine Bedrohung mit einer chemischen Bombe und was weiß ich. Wenn man weiß, dass das der Verfassungsschutz intern nützt, da ist kein Haus hecher wie ein Mistkiebe, den in einer Woche dreimal verloren hat bei einer Observation. Na, da weiß ich eh schon alles. Bitte passt nicht auf mich auf, passt auf andere auf.
Na, meine Frage zielt jetzt nicht konkret auf den Fall, sondern generell muss ein Anwalt oder eine Anwältin, wenn er einen prominenten Fall übernimmt, sofort in die Medien gehen und sagen.
Nur dann, wenn es wie in diesem Fall zwingend erforderlich wird, durch die Medienarbeit der Gegenseite. Wenn die Leute anlegen und sagen, wir sind die Superheroes, das war so genau fix oder nicht. Ich habe es nicht einmal in Mistkäfer aufgeregt, weil es bei der Observation, weil es glaubt, da eine chemische Waffe ist. Die haben ja eine Biotonne aufgebracht. Beim Entsorgen chemisch eine Schutzmaske auf und Handschuhe. Ich sage, ja, weil da hat es 35 Grad gehabt und das Gumpert hat gefällt. Ich meine, der Akt ist ja nicht unbekannt, ich habe mich überall lanciert, wo es gegangen ist, weil das ist ja blamabel. Die haben nie, während der Pressekonferenz hat dieser Herr Innenminister, wie heißt er, der derzeitige noch, der kann.
Keiner
angerufen, so, ey, alles war unfair, was der Dominik da sagt. Während ich geredet habe im Land, und das war ausverkauft, nein, aber sowas habe ich da nicht, wir haben schon arge, wilde Sachen auch selber zusammengebracht. Ich meine, so weit musst du ja mal als Innenminister exponieren, dass die, wenn ein Verteidiger dort sagt, falsch, Lüge, alles Beweismittel, die vorgelegt werden und evaluiert werden, sind einfach nicht richtig beurteilt worden, weil falsch beurteilt durch andere Leute und der Richtige, der sagt, das ist nicht richtig. Das ist ein Unterschied, ob das ein Tischfeuerwerk ist oder ob ein ganzes Stadion in die Luft springt. Nicht? Also der ist so weit von der Ausführung weit entfernt, dass man sagt, naja, und der ist ja.
Er ist, aber jetzt das Thema,
man,
ja.
Er hat dann weggegeben, ausgewildert, als nicht die Wahrheit gesagt, ich andere Sachen, das mag ich nicht.
Vielleicht dazu, also dessen ungeachtet, jetzt steht eine Anklage gegen ihn, aber Sie werden ihn nicht verteidigen, weil...
Ich sage von Anfang an immer, pass auf, ich will wissen, ob was sein kann. Ich mag keine Überraschungen, die ein bisschen vielleicht auch mich bloßstellen, nicht nur für dir schädlich sind, sondern auch mir. Und das, wenn das eine Kleinigkeit, wenn er vergisst, jetzt in einem Knallfrosch, den er wo liegen gehabt hat, wo, ist was anderes, wie dass da schon Monate vorher ein Attentat geplant war, gleichzeitig in Mekka, in Dubai und in Istanbul. Konzertiert, drei Personen, wo er auch nicht davor war. Einer hat es gemacht, der sitzt nach wie vor in Saudi-Arabien in einem Geheimdienstgefängnis und wartet, bis er am Freitag im Hauptabendprogramm einmal die Rübe abgehauen kriegt. Österreichischer Staatsbürger, keiner interessiert sich für den. Und das hat er mir nicht erzählt. Das ist ja nicht ganz unwesentliches Detail, um seine kriminelle Energie allgemein zu dazu tun. Und das war lieb, wenn er mir das gesagt hätte. Aber der hat glaubt, ich bin unverwundert, meine Telefone sind sowas von Krypto. Ich sage, naja, da ist ein Big Brother, ist nicht schlecht.
Aber kommt das oft vor, dass Sie ein Mandat zurücklegen oder ist das eher selten?
Es ist nicht so selten, aber meistens hat es ökonomische Hintergründe. Das ist wie bei einem Wurlitzer, wenn das Geld aus ist, spielt kein Plotten mehr weiter. Ganz einfach. Entweder dann die Finanziers werden eingesperrt, das ist ja schlecht. Oder die Eltern haben ja mich nicht mehr lieb. Oder die Frau, die kommt drauf bei der Telefonüberwachung, dass sie nicht die einzige Frau auf der Telefonüberwachung ist. Das machen die Polizisten sehr gerne, diese Indiskretionen. Das stoppt abrupt die Zuwendung und Zahlungsflüsse. Oder? Und der will ja nicht mehr zu Hause, wer hat keins mehr. Ne?
Will der Anwalt wissen, ob der Klient die Tat begangen hat? Ja oder nein?
Also so wie juristisch bin ich nicht. Ich will mal wissen, was Sachlage ist, wo die Arbeitshypothese von denen, die am einsperren. Und dann sage ich, was die mit dem vorhandenen Material machen. Ich kann mir das ja eh denken. Ne? Ich finde es immer noch lieb, was man versucht, mir zu erklären. So, ja, so, ich habe mir eh was glaubst. Zum Schluss, also in der Zielgeraden, wenn wir dann stehen vom Echten, sage ich dann schon, ob das weitergeht so, aber dazu ist niemand so. Halt einfach die Pappen. Ne? Also meine Wahrheit ist im Ergebnis, meine alternativen Fakten werden auch noch besser werden.
Das heißt, Grundvoraussetzung ist, dass der Klient Ihnen vertraut und Sie umgekehrt dem Klienten
vertrauen? Nein, das vertraue ich überhaupt nicht. Nein, das ist das Blödeste. Aber also ich vertraue meinen Klienten, das sind entweder habituelle Rechtsbrecher oder sind anders, also deviante Persönlichkeiten oder sie wollen mich, oder das Schlimmste sind diese Betrüger und solche, die der erklären gleich mir das Geschäft, wo sie hinter Glas sitzen und ich gehe raus und der geht wieder zurück in die Zellen. Der hat vier Jahre Volkshochschule gemacht auf der WU, eine JUS studiert, ist ein Beträger und erklärt mir, dass das ein super Geschäftsmodell war. Also ich verstehe sie das nicht. Nicht nur ich glaube ihnen das nicht, da waren schon 5, 6 andere vorher, die das auch nicht glauben. es ist nicht so, dass er, wenn der den zahlt, den der zahlt, und der zum Schluss, und das ist nicht gut, also dann hätten andere so gesehen, also jetzt haben wir schon durch, bedingt der Vorsatzbingo, und der Schaden ist relativ hoch. Und so wie Sie reden, ist Tatbegegnungsgefahr evident, weil Sie haben sonst nichts außer so Ideen. Und ein paar kleine abotzte Sachen, auch noch Kleinigkeiten in Ihrer Biografie und keinen anderen Beruf. Und was wir erklären, das stillt alles so, dann können Sie eh angeschaut. Ne? Aber das ist, glaube ich, prinzipiell einmal nichts.
Wenn man ein gesundheitliches Thema hat, konsultiert man halt bisweilen Dr. Google oder eine KI. Ich habe gehört, dass Leute, die in Haft sitzen, einander untereinander Geschichten erzählen, wie es bei ihnen war und daraus jetzt auch quasi juristische Expertise ableiten.
Ach, das sind die Liebsten. Ja, das merkt man gar nicht. Ja, was ist da von einer Woche auf die andere? Kommen sie auf einmal mit einem neuen Konzept. Thema weil? Sag, na ja, okay, mit wem sitzt sie da erzählen? Sag, na, der Hovian, der hat schon 8 Jahre. Nicht studiert, aber am Schmalz. Aber der sagt, der hat das Gleiche gehabt, vorher einmal, da hat er viel weniger gekriegt. Und das kannst anders auch machen. Thema heißt, mir ist es wurscht, ich bin eh schon zahlt, aber der oberhalb von dir liegt, ja, und 8 Jahre Erfahrung hat schon im Studium, da im Fernstudium, den jetzt überlegen, wer ist der, die Expertise, den ich mir jetzt überlegen, aber mir ist es völlig egal, nachdem ich sage, früher zahlt und ich sitze nicht, das ist immer das, was so. Deswegen, ich sage, mach noch was, du willst, Google haben sie jetzt nicht, aber das Haflinger, also Haflinger sind die Häfen bei den Insassen, das Haflinger Google, die machen so, was das du sagen, was der kriegt. Ne?
Dann würde ich vorschlagen, wir gehen einmal in die Pause. Ich glaube, es gibt viel zum Verdauen oder zum.
Was? Also, gibt's Krammen?
Und sehen uns dann gleich wieder.
Vielen Dank. Herr Dominik, reden wir über richtiges Verhalten vor Gericht. Der Gerichtsbetrieb in Österreich ist ja durchritualisiert. Man muss als Anwalt, als Anwältin durchaus einige Dinge beachten, wenn man sich in eine Gerichtsverhandlung stellt. Nun haben Sie ja kein Hehl gemacht aus Ihrer durchaus rustikalen, authentischen Art. Wie kommt Werner Dominik in einer Gerichtsverhandlung so an?
Ja, es ist eher umgekehrt die Frage, wie passen Sie die an meinen Habitus? Weil es ist eine Generationsfrage, weil man sollte schon langsam wissen, wer da kommt und dass man so sakrale Dinge wie bei Gericht, das ist ja alles ein und dasselbe Ritual, ob es die Kirche ist, diese Obrigkeiten, die kommen im Batman-Kostüm mit einem Talar, der ihnen den Furor Talaricus verleiht, gleich von Antag am anderen, die kommen frisch von der Uni und dann haben sie die Macht über Leben und Tod und sitzen erhöht und man muss da vor ihnen als Kreistag standen. Das sind so Dinge, mit denen ich schon tendenziell wahrscheinlich genetisch prädisponiert ganz schlecht umgehen kann. Man muss sich erheben, wenn die erscheinen, die sind frisch von der Matura gekommen und ich muss mich erheben, wenn die erscheinen, so ja gut. Bis dahin geht es ja noch. Eben so muss in Büchern sagen, du benimm dich ein bisschen und mach, was ich da sage. Aber diese Rituale sind wir an sich, die sind ein wenig überholt und anachronistisch. So gut mir diese Batman-Sachen gefallen, muss ich ehrlich sagen, diese Capes. Aber es hat natürlich jetzt unzeitgemäß und erheben sie natürlich das Gerät. Und diese eine, diese Schwurformeln. Die Schwurformeln sind deswegen interessant, das werden die Geschworenen oder die Schöffen angelobt. Und das ist aber die Challenge. Wenn Sie das es gibt zwei Möglichkeiten, der ist mit Bekenntnis, ohne Bekenntnis. Mit Bekenntnis muss er einen hochkomplexen sagen, wie ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Kein langer, schwerer Satz. Und die anderen, die Armen, die mit ohne Bekenntnis, die Heiden, die müssen sagen, ich gelobe. Man sollte nicht glauben, was man da für Varianten zusammenkriegt. Glaube bei Gott. Glaube, so habe ich Gott Hilfe. Dann sagt die wieder die Schwurformel, sie geht der Scheibe. Ja. Das war super. Und das sind die, die entscheiden jetzt über das Schicksal von meinen Klienten. Dass man da im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen Respekt verliert vor diesen Ritualen, die aus einer Zeit gekommen, wo ein gewisses Grundmisstrauen gegenüber der Justiz, der Kameraljustiz, von Klerus, von Adeligen, von Grundeigentümern, von Offizieren, die war durchaus berechtigt, dass die Volksbeteiligung, aber jetzt reicht es schon langsam, ja? Wenn die nicht einmal die Schuhe formen, unfallfrei nachvollziehen können und nachplaudern können, ist das der Willi-Evidenz gestrichen bei mir. Und entscheide nicht über das Schicksal von einem Mandanten, über hochkomplexe Fragen. So viel zu dem, das sage ich auch immer, sage, Entschuldigung, können wir den nicht heimschicken? Der ist leider Gottes nur teilalphabetisiert und schaut sich mit einem Auge ins andere. Das wird nichts. Und das muss man ja sagen, das ist man da dem Mandanten, dem Wohl des Mandanten verpflichtet. Ich wüte es nicht. Aber das tut halt dann wenige Leute und deswegen kommt dieser Ruf zustande, dass ich gewisse Ecken und Kanten habe. Aber ja, das stimmt.
Moment, ja. Dass ich das jetzt richtig verstehe, also Sie neigen dazu, Schöffen oder Geschworene eingangs zu beschimpfen?
Ich sag's ja nicht direkt, ich sage nur so, Vorsitzender, so ernst, der hat Letten, ja, der ist... Das käme jetzt nicht, das lasse ich nicht zu, dass ich, wenn jetzt acht Geschworene sind, 10 sitzen da, jetzt brauche ich nur 4. Aber wenn ich von den 4 schon, jetzt merke ich schon bei komplexeren Abläufen, wie zum Beispiel für die Sinnlosigkeit bei so Elsener Prozessen, die 180 Tage dauern, wo jeder die Anklage nicht mehr versteht, vom Richter bis zum Staatsanwalt, niemand, außer ein Gutachter. Und dann habe ich zwei, und schön für geschworen, wird ja nicht, der jetzt blöd ist, dass er Entschuldigung hat. Also ich krank bin. Entweder ist es ein Pensionist, ein Beamter, der freigestellt ist, oder so. Also von wer geht denn sonst zu sowas hin? Der muss ja sehr fad sein, echt ein Mensch, der arbeiten muss, ein Vermögen erhalten muss, ein Unternehmer. Also bitte, das brauche ich jetzt sicher wie Bresseln im Bett. Ne? Und dann lasse ich mich noch maßregeln und man darf nicht nur lugern, nichts zu messen, muss beraten. Sag ich, das ist eh klar. Aber das sind Dinge, die gehören längst. Die sind längst obsolet, das sind historisch überholt. So, bitte machst du das wie die Germanen da. Das haben sie ein bisschen ökonomischer. Die haben eine gemischte Senate, die lassen ein bisschen den Hausmeister mitreden. Aber zum Schluss sagen sie, wir machen das eh immer so. Gell, passt? Ja.
Aber ist das bei uns nicht genauso, dass am Ende die Berufsrichter die maßgeblichen Entscheidungen treffen?
Ich würde es einmal unterstellen, nachdem die, auch vor allem bei der höchstrangigen Form des Gerichtes, wo es ums meiste geht, beim Schwurgericht, wo es ja ersatzlos storniert gehört wird, der heikelste Teil, da kann der Dominik noch so plädieren, wirklich, also in Hochform, und die lachen, die hauen sich auf den Bauch vor, die wischen sie die Tränen, aber ich sage wirklich Sachen, die eigentlich trefflicher nicht sein könnten. Und kommen aus, und ich denke, 8-0 passt schon. Ich meine, irgendwas muss bei der Rechtsbelehrung vielleicht verrutscht sein. Weil es ist nicht parteienöffentlich. Da bin ich nicht dabei und kann mir zu anhören, was die Berufsrichter denen sagen. Ich sage, pass auf, der Dominik hat jetzt eine super Geschichte dazu, das ist sein Beruf, das macht er gut. Aber der ist schuldig, weil das machen wir immer so und so. Da sitzen die vorsichtig gesagt, die teilalphabetisierten Rechtsfernen oder Worst-Case-Szenario ist ja Jugendsenate, da habe ich mindestens 4 Angehörige von Lehrentschuldigen, sind sicher ein paar dabei, Betroffene, Lehr- und Sozialberufe. Das merke ich gleich, das sind die, die dauernd aufzeigen und Fragen stellen, die überhaupt nicht dazu passen. Aber ich weiß, die auf die 4 habe ich, die sind einmal zum Turnier, die... Ich muss mich auf die anderen konzentrieren, die echtes Volk sind. Ne? Weil das ist die Birkenstockbande, da weiß ich schon, da bin ich wahrscheinlich in der Arschgasse mit dir. Sieht mir schon, was auch haben, was wie die Haare angefährt, aber da kommen manche schon zu Fleiß mit violette Haare, ne? Da weiß ich schon, ein Stänker dann so. Also, hat nichts mit Arbeit zu tun, nein. Aber da weiß man schon, mit die würde ich jetzt nicht näher bekannt werden.
Also man hört da eine gewisse Aversion.
Eine
gewisse Distanz. Sind Sie beliebt bei Richtern und Staatsanwälten? Eher nicht, oder?
Bitte?
Sind Sie beliebt bei Richtern und Staatsanwälten mit Ihren Auftritten?
Also,
eher
die,
nicht.
Die mit mir reden, finde ich schon.
Wie viele?
Die sich einsperren im Zimmer, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie schüchtern. Nein, es ist ja heute nicht mehr so wie früher. Die haben heute Homeoffice. oder schwanger und oder schwanger Homeoffice ist und so vertreten. Man hat ja nicht mehr den Kontakt wie früher, das kann man nicht mehr vergleichen.
Was heißt das Kontakt wie früher? Das Verhältnis zwischen Anwalt, Richter und Staatsanwalt?
Es war nicht nur ungewöhnlich oder irgendwas Konspiratives. Es war erwünscht sogar, dass man vor Verhandlungen, vor allem komplexeren Verhandlungen, einmal vorstellig wird und sagt, schau, reden wir einmal miteinander, ich hab das und das vor. Es gibt ja Ältere, die sind, die haben noch gelernt bei Alten. Sag, pass auf, der, mit dem kannst du reden, der ist ein Depp, ich mache nichts, was absurd ist. Ich komme ja morgen wieder und das über 30 Jahre. Also, das ist ja nicht von ungefähr. Sag, da ja, da nein, da habt ihr zu wenig. Was gut ist, kommt eh wieder, da kann man sich keine Sorgen machen. Dass ich die unbedingt, meine größten Feinde ist Dunkelziffer und Resozialisierung, ja. Das sind zwei Dinge, an die arbeite ich jetzt nicht so. Und wenn ich sage, ist so, und die freuen sich, da rufen mich proaktiv an, das ist halt niemand, der so, ja, früher habe ich gesagt, geh auf zum Staatsanwalt, das Urteil, ja, das ist zum Nehmen, weil das Oberlandesgericht wird nicht besser, und es ist ganz pragmatisch so erledigt, ohne dass ein Amtsmissbrauch gewesen wäre. Das ist heute nicht mehr so einfach, weil diese Interaktion selbst innerhalb dieses Standes, Richter, SDA, die kennen einander nicht mehr.
Nur, dass ich das jetzt richtig verstehe, es war üblich, dass Richter, Staatsanwälte und Verteidiger sich vor dem Verfahren nicht absprechen, wie es ausgehen
wird? Es war nicht ungewöhnlich. Nicht üblich, es war nicht ungewöhnlich, weil bis sehr viele Verfahren, bei 80% der Verfahren, ist eh noch nah. Weil sowohl die Richter, also ich, also die Staatsanwälte, die Kundschaften ja kennen, dann ein leicht getrübtes Vorleben erahnen aufgrund der sogenannten Speiskarten, also des Vorstrafregisters. Also, dass da relativ nett, dass es eine einmalige Entgleisung ist bei einem 40-Jährigen, der 8 Jahre Schmalz hat und das auf viermal verteilt, naja, das ist einmal ist passiert, entschuldigen, wird jetzt nicht halten. Der rechnet auch nicht damit. Und das war nicht unerwünscht, im Gegenteil. Die haben sogar auch noch gesagt, wann reden wir über die Geschichte, da brauchen wir jetzt nicht 2 Tage oder was, ob wir da zeigen. Der sagt, ist ja eh klar. Und heute wird das Ermittlungsverfahren aus Unvermögen oder, weiß ich nicht, intellektuelle oder fachliche Defizite, ich weiß nicht warum, in die Hauptverhandlung, ins Hauptverfahren delegiert. Und die Richter können es nicht zurückschicken. Die können nicht sagen, jetzt sind es lebbar, dass du jetzt sagst, jetzt mach das noch. Geht nicht. Sie müssen es nachholen und das kann wieder keiner finanzieren. Also deswegen, mit Verlaub, ich darf das sagen, ich sag's auch jedem. Das ist schon wieder, das ist ein sozialer Numerus Clausus, weil die es nicht leisten kann, diese Datenvertagungen, weil die SDA der Polizei keine Anordnung geben und die Polizei sagt, ich habe ja auch noch keiner was gesagt, dann mag ich ja nichts, weil die nicht wissen, was anordnen sollen. Und da gibt es keine Interaktion. Und da darf ich schon sagen, und das tue ich auch, also, wer soll denn das zahlen? Das sind ja keine Beamten. Ne?
Das heißt aber, dass ich es richtig verstehe, das heißt, früher, jetzt offenbar nicht mehr, hat man sie, so wie man es aus amerikanischen Anwaltsserien kennt, mit Staatsanwalt und Richter vorher getroffen und hat irgendwie über den Fall gesprochen und hat sich das vorher ausgemacht.
Das kann man so nicht vergleichen, weil dieses Plea Bargaining, das sogenannte, ist dort explizit vorgesehen.
Das gibt es in Österreich nicht.
Das gibt es in Österreich nicht, im Gegenteil. Es hat eine hochbegabte Kollegin, deren Namen ich jetzt lieber nicht ausspreche, über eine Nichtigkeitsbeschwerde einmal zur Sprache gebracht, dass der Senat sich nicht gehalten hat an eine Absprache zwischen dem vorigen Anwalt. Und dann hat natürlich der Oberste, nämlich ein besonderer, ein sehr penibler Senatspräsident am Obersten, gesagt, sowas ging ja gar nicht, obwohl man es ganz sicher nicht geben, wenn es gäbe. War es A. Amtsmissbrauch, B. Anstiftung zum Amtsmissbrauch und nachher Richterdisziplinargesetz sowieso ganz pfuhigag. Sag ich, wie kann ich denn sowas wo reinschreiben? Also seitdem wissen wir amtlich, das wollen wir da gar nicht. In Deutschland gibt's verschriftete Vereinbarungen über, wenn du das magst, dann kriegst du das und das. Die sind bindend. Bei uns ist das, sagen wir vorsichtig, Präter legem so nicht unerwünscht und nicht unwillkommen, aber solltet bitte nicht das in der Nichtigkeitsbeschwerde reinschreiben. Es ist ja nicht nichtig, es kommen keine falschen Urteile aus, das weiß auch jeder. Also, das war's damals. Damals, das war die alte Zeit.
Stichwort Zwei-Klassen-Justiz. Es gibt Standeskollegen von Ihnen, die sagen, ja, das haben wir. Wenn du einen gewissen Grad an Prominenz erreicht hast, dann kann das in einem Ermittlungsverfahren, schon im Ermittlungsverfahren, ein Bonus oder ein Malus sein. Je nachdem, Frage an Sie, haben wir eine?
Ich weiß nicht, ich bin zwar, Sie sagen, Promi-Anwalt, aber in diesem Stadium war mein Ermittlungsverfahren noch nicht. Nein, war Spaß. Also, ich weiß schon, was man. Es gibt natürlich einen Vorteil und es ist auch ein Nachteil. Man muss sich das leisten können. Diese Anwälte, die auch tätig sind, das ist nicht das, warum es mich eingeladen habt. Das ist nicht das Thema Verfehlung, weil es genau das, was ich vermeide, diese Kundschaften. Das sind nicht die im Gemeindebau mit mir Offshore-Gesellschaften gegründet hätten. Ja. Und natürlich kann man da die Zeit für sich arbeiten lassen. Man kann Einsprüche machen gegen all das und jeden. Man kann Übersetzungen beantragen, Ergänzungsgutachten. Das ist unfinanzierbar. Ist unfinanzierbar und in Wirklichkeit in keiner Relation zu dem, was der in dem hypothetischen Fall, dass er da ein bisschen schuldig ist, bleibt dem armen Hund, dem armen Bücher nicht einmal was über. Das kriege ich alles die Anwälte. Das macht ja keinen Sinn. Da mache ich lieber, soll ich sagen, den Hausnummer 5er, netto brutto mit Hausarrest und dann schaue ich, was noch überblieben ist, bevor ich so herumhampeln täte. Und aber die Reputation ist sowieso dahin in dem Moment, wo man mal ein eingeleitetes Strafverfahren, einen Freispruch hatte. Bis du abbrunst, bleibt der Geruch.
Aber wird Ihre Klientel, und ich glaube, Sie haben ja darüber auch was geschrieben, schlechter behandelt vor der Justiz?
Nein, ich würde es schlechter behandeln. Also das ist ja schon lange her. Diese Zeit, es war die alte Zeit und das ist sicher 10, 12 Jahre her. Über das geschrieben, die Zweiklassenjustiz. Die gibt es noch immer. Aber das ist halt anders. Also es gibt einen Promi-Bonus nicht mehr. Weil es haben sie das keine sozialen Medien damals gegeben, da hast diese Hinrichtungen durch Kreti und Pleti, jeder hat sofort all das geschrieben und unter dem Schutz der Anonymität publizieren dürfen. Was eh dem, der wirklich das, wenn er es unterstellt, der unterstellte Betrag auf der Seite geblieben ist und der es nicht einmal in U hofft, dann, das halte ich auch noch aus. Also gut, herbei, mit einem Dreier gibt's mir einen Vierer, das mache ich auf einer Rasierklingen. Also, ganz einfach, mache ich ganz leichten Sinn, also auf der Tierschnauen oder so, da mache ich mir einen Bett, sagen die immer. Also, Dreier, Vierer, wenn ich ein paar Millionen auf der Seite habe, da gebe ich einen Anwalt oder einen Gutachter, dann mache ich das und tschüss. Habe lauter Freunde im Häfen. Aber es macht keinen Sinn, solche Prozesse in die Länge zu ziehen. Wo wird die Reputation besser von uns sein und die Bonität bei der Bank besser? Erstaunlicherweise, warte, was rede ich gerade? Ich gehe dummchen über die Angeklagten und verurteilten Prominenten, die haben es durchwegs geschafft, doch wieder sogar nach Amerika einreisen zu dürfen und trotz Vorstrafen. Nicht einmal, was du einen Schalten geraucht hast mit 12 Jahren, darf der Prinz einreisen. Da gibt es schon mehrere verschiedene Rechtssysteme anscheinend.
Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand zu Ihnen kommt, um sich anwaltlich vertreten zu lassen und tatsächlich berechtigterweise ein Problem hat, wird eine der ersten Fragen sein, was erwartet mich an Urteil. Jetzt haben Sie vorher gesagt, früher konnte man sich das relativ leicht ausmachen. Heutzutage geht es nicht mehr so. Was sagen Sie dann?
Nein, die Erwartungshaltung ist einfach, ich verspreche Ihnen, dass ich selber hinkomme. Ja, und dass er damit an meinen besten Händen ist. Und wenn ich sage, es geht nicht, dann geht es wirklich nicht. Also ich sporen, irgendwo zu einem zu gehen, der mir Therapie verspricht bei einer Grundstrafdrohung von 5 Jahren. Das geht einfach nicht. Aber die gibt es auch. Aber sag, pass auf, wenn Sie jetzt das und das Programm fahren und sie wollen auf nahe das Urteil haben, so geht, dann gehst du dorthin, das verspricht, mache ich nicht. Aber alles andere ist in Aussicht zu stellen, Dinge, diese, weil so viel Impomenterabilien in einem Verfahren stecken, wo Zeugen sind, wo ich nicht weiß, was die tun, wo auf einmal neue Fakten dazukommen, wo nicht fertig ermittelt ist, nicht fertig übersetzt ist. Nie im Leben, never ever, wer das tut, ist wirklich ein Scharlatan. Ich sage, pass auf, Sie haben sie mich genommen, Sie sind in besten Händen, ich mache das so lange, ich mache nichts anderes, ich habe tausende Strafprozesse geführt. Also, wenn wer weiß, was ich noch sage, wenn ich ja sage, ist ja, wenn ich sage, nein, es geht nicht mehr. Sie sind am Limit, Punkt. Bitte umgeht das Name. Ich kann Sie versuchen, dann, wenn ich kann versuchen, Sie schmerzfrei durch die Strafhaft zu begleiten. und er dort sie weiter zu managen, was ja viel wichtiger ist. Das ist der völlig übersehen wird, dass das Leben nach dem Urteil, da sollte man auch Strafverteidiger nicht vernachlässigen, sie damit, wenn man mit den derzeitig sehr dynamischen Änderungen, die sehr unübersichtlich sind im Übrigen, zu beschäftigen, wo sie nicht einmal Vollzugsrichter auskennen noch. Am Rande nur bemerkt.
Wenn wir zurückgehen ins Gericht, Sie sind jetzt mit Ihren Klienten vor Gericht, Sie halten ein Plädoyer. Wie bereiten Sie sich das vor? Ist das mehr Show oder ist das einfach, kommt das bei Ihnen aus dem Bauch heraus?
Mein Gott, abhieten eine Show. Also für eine Show, also dass ich den da vorne absichtlich eine Show mache. Und also wenn einer eine Show macht, dann macht das unabsichtlich. Da muss sogar ich oft lachen. Ich habe ja vor der Tür noch gesagt, was er sagen soll. Es war nicht so schwer. Und auf das sind alle da drinnen schon vorbereitet, wenn der eine kommt und der schafft das nicht unfallfrei zu wiederholen. Ist das schon eine unabsichtliche Show, die aber keiner merkt, weil es eh keine Öffentlichkeit. Ne? Das sind ja nur seine Hinterbliebenen, also seine Angehörigen da hinten, die Brennsteiner. Und die wollen halt, dass er ein bisschen herumhampelt. Ne? Aber eigentlich sollte das keine Überraschung sein, außer er liefert selber, dann wird es deswegen eine Show, weil dann muss halt einen Schlaganfall simulieren oder Sauerstoffmangel. Und ich brauche Unterbrechung und ich brauche, weil der ist voll Schabung. So, was war schwer? Und das wird geschätzt und belächelt und das lässt da jeder durchgehen, weil jeder weiß, ich bin der arme Sau in dem Moment. So, ich glaube, es ist wirklich, verdient man mein Geld leicht. Ja, ich hab's eh gesagt, was. Ich meine, ich habe gesagt, ich brauche 8 Minuten für die Verhandlung, keine schweren Sätze. Und dann frage ich an Schulbildung und er sagt, 3 Jahre Volksschule in Banja Luka. So gut, was erwarte ich? Bitte keine Schachtelsätze, keine schweren Wörter und nicht, was haben Sie sich bei wenig Varietare? Ich sage, was habe ich dabei? Doch gar nichts, weil ich ein Trottel bin, Punkt, keine weiteren Antworten. Ja? Ganz leicht. Was war ein Motiv? Deppert. Antwort war schon vorgegeben. Naja, eigentlich wollte ich, nein, nicht für die Krebskranke Oma, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Die haben wir schon überstrapaziert, lass bitte die Oma in Ruhe. Die hat ja dort schon alles weh. Und das sind Dinge, die sind nicht beherrschbar. Und das ist aber nicht meine Show, das ist zwar in Wirklichkeit echt eine Show, auch für mich, muss ich aufpassen, dass ich mir selber, oha, weil ich habe es gehört schon, muss man dazu immer sagen. Aber es ist leider eine Show unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es war echt sehenswert, was ich da mitmache, die schauen mir ja schon zu, da welche, das sind, also, ich nehme ja schon eigene Mitarbeiter, die zeigen mit, und ich bin immer so oft, der Jugo kann nicht gescheit teilen, sage ich ihm, er soll einfach das machen und nur Fragen beantworten von oben, vom Gericht und von mir, die fahren nach Linz. Und ich glaube, der verlobt sich mit der Staatsanwältin. Der traut mir den Rücken zu. War ein Recht, war wirklich, muss ich ehrlich sagen, landschaftlich, der hätte eine Chance gegeben. Aber, der Trottel hat sich den Text nicht gemerkt. Die hat mit dem geredet, und die hat schon gelacht, wenn ich hinten hätte, ich habe gerade, dass ich keine Signalraketen angeschossen habe. Das Gericht, die haben alle gewusst, wie das Briefing war, aber der hat anscheinend als die Hormone auf einmal, weil es lang am Schmolz schon war. Sie verstehen es halt, lassen Sie mein Mandat in Ruhe sehen. Wir haben eh schon geredet. Ja, lassen Sie doch, der fühlt sich wohl gerade. Also, ich weiß aber nicht, ob er in den guten Händen ist gerade. Es ist eh doch gut ausgegangen, aber es ist eine Show, nur unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Um das ist eh, da habe ich tausende solche Sachen, da kann ich papperlapapp, da kann ich Abende fühlen. Ich brauche immer, muss immer noch umprallen, meine Sammlung, gesammelte Werke aus den Zeitungen, aus den 90er, 0er Jahren. Das ist, was da Sachen passiert sind, bin ich unfassbar. Das fällt mir aktiv gar nicht ein. Mir fällt aktiv nicht mehr ein, wenn mein Auto parkt, eigentlich, ja.
Herr Dominik, Sie waren ja nicht nur einmal beschuldigt, wie Sie damals verhaftet worden sind bei dieser Rotlichtparty. Sondern sie sind auch, es hat einen Fall gegeben, ihre Wohnung angezündet worden ist, wo sie verdächtigt worden sind, dass sie einen Versicherungsbetrug gemacht haben. Dann hat es noch.
Angeklagt. Nein, einmal gesperrt, ja, Kammer gesagt, lauter Trottel sogar die Kammer, ist ein bisschen misstrauisch nochmal.
Dann wurden sie einmal beschuldigt, dass sie Drogen ins Gefängnis geschmuggelt hätten.
Ballons,
und
die Handys. Ich bin nicht einmal vertreten, aber ich meine, da schmeichelt man sich der Gedanke eh. Aber erstens, wenn die mit erwischen, bin ich sowieso was falsch gemacht. Das habe ich einer immer gesagt, das könnte noch so lang probieren. In dem, wenn ich was mache und es erwischt mich, gehe ich in Pension.
Aber meine Frage zielt darauf...
Ich mache nichts, aber es war nur wegen der, wegen der Challenge. Es war nur wegen der Challenge.
Aber meine Frage zielt darauf, wie gefährlich lebt eigentlich ein Anwalt? Also es gibt sicher irgendwelche Klienten, die sagen, der hat mich schlecht verteidigt, da möchte ich mich, der Rache ist süß, ne?
Also ich habe 3 Ordner mit Drohbrief in der Kanzlei. Lustig. Also ich meine, ich sammle das, ich habe das schon vor dem Wohnung aufgegangen, weil ich habe immer die falsche Richtung hätte geschossen. Das ist am Rande, weil ich hätte immer, ehrlich, gesagt, na, suche deine Feinde im Schatten deiner Hütte, so und zu, gar nicht so blöd. Aber in meiner Hütte leben so viele im Schatten, die und Trabanten, die ich mitzahlt habe, die ich geholfen habe, weil ich habe, das wird doch nicht wirklich, auf das käme ich nicht. Und wenn ich über das nachdenke, muss man Notar werden oder Beamter.
Das heißt, es gibt aber die Bedrohungen laufend, wenn es 3 Aktenordner haben, aber wer ist das, wer sie bedroht?
Mit dem kann man, das ist irgendwie, das hält eh die Reflexe wach, wenn der Inspektor so geht oder die Kato oder zur, jetzt nicht Kato, ja, das muss man aufpassen. Aber es ist, erstens mal wissen Sie, dass ich relativ wenig reflektiere auf so Drohnen. Wer droht, macht es eh nicht. Gefährlich sind die, die nicht was. Und das war damals der Fall. Ich wusste nicht, von welcher Seite das kommt. Und deswegen habe ich eine gewisse Awareness gehabt.
Also Sie meinen diesen Wohnungsbrand, ne?
Ja, da habe ich nicht gewusst, die falschen Seiten. Die, also da hätte ich den falschen Menschen fast Unrecht und wehgetan und tun lassen.
Ist das jemals aufgeklärt worden?
Ja, klar, das verurteilt wurden alles, die Täter und vor allem der Nicht-Täter und alles, aber nie ausdiskutiert, aber das darf man ja nicht.
Stichwort Drohschreiben, womit genau sind die Leute denn unzufrieden?
Mir bedrohen ja Leute, die ich nicht mehr verteidigt habe, das ist lustig. Mir bedrohen Leute, die nicht zahlt haben, bedrohen mich ja nicht, die reden nur deppert. Aber mich bedrohen Leute, also mich schreiben garstige Briefe, soweit ich diese Kryptogramme entziffern kann. Das ist noch schlimmer als Polizeiniederschriften, früher ohne Rechtschreibprogramm. Aber was will man da sagen? Da merke ich aber immer gleich, ich habe beim Joker zum Beispiel nicht lachen können, das habe ich mir auch schon mit einer Bekannten. Und da schreibt der Joker, wie er so verzweifelt ist am Brief, und immer wenn was arg ist, Unrecht. Und ich war, hallo, das habe ich gestern gekriegt. In kalligraphischer Schrift, so ekel, so, da will 100 liegen. Unrechtsurteil. Und zum Schluss steht immer, Gold und Edelsteiner, eines Tages bin ich im Gefängnis, kann nicht zahlen. Und du bist schuld, dass ich da sitze, weil du hast dem gesagt, er soll gegen mich aussagen. Ich meine, wer ist denn das schon wieder? Das sind da sitzen im Knast welche, die sagen, ich habe gegen die ausgesagt, oder Dominik hat gesagt, der hat ein Urteil ausgemacht, ich krieg weniger, weil ich wegen dir das sage. Na, wieso immer da wissen wir auf einen Sauer? Das kann man sich merken bei der Jugendmatten-Namen. Und die schreiben dann, aber die Droher sind ja, die Droher sind eh wurscht. Aber es summiert sich über die 30 Jahre, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Allein ist ja ein stilistisch, orthografisch und die Art der Drohung im Laufe der Zeit. 3 Ordner, glaube ich, habe ich.
Sie waren Ihre Karriere lang als Einzelanwalt tätig. Warum eigentlich nie im Team?
Ich bin erstens mal ja keine Leute. Und Recht habe ich auch gern, es geht ja nur, was der Lab ist. Das ist auf die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Anwalt, ist, man will Leute nicht und man hat gern Recht zum Schluss, kostet es, was es wolle. Und die anderen, das geht, das kannst du nicht machen, sei ein bisschen lieb, weil der Richter ist dann besser. Gibt es einen Kollegin oder Kollegen, ich sage, na, der Richter, hör auf jetzt. Der Richter den uns morgen am liebsten einsperren, verstehst du? Denn wir sind für die alte Komplizen von den Büchern. Wir sind nicht die Wahrer des Rechtsstaates, wir sind für die Komplizen von den Verbrechern.
Wer ist jetzt wir?
Verteidiger. Wir, Hauptberuf, wir Strafverteidiger, das ernst nehmen. Und im Bedarfsfall auch Ärger machen und sich nichts gefallen lassen, nicht die im Mastdarm des Gerichtes, nein, das kannst du nicht machen. Also, wenn ich sage, nein, da ist nein, und dann auf Bier und Brech, und wenn der besser ist, ist er halt besser. Wenn er morgen was braucht, ist er wieder lieber, und wenn er übermorgen mich einsperren kann, sperrt er mich morgen ein. Das ist so. Das habe ich ein paar Mal erfahren. Und wie gesagt, da habt ihr falsche Berufswahl.
Aber heißt das jetzt, dass Verhalten vor Gericht doch bestraft oder belohnt wird, je nachdem?
Ich bin zufrieden damit, meine Mandanten auch. Eigentlich kann ich nicht klagen über den Zustrom nach wie vor. Und je älter ich werde, zur Beruhigung aller, ich werde nicht angenehmer im Alter.
Aber wie würden Sie sich selber beschreiben vor Gericht?
Eigentlich harmoniebedürftig. Aber am Anfang, also ich fange ja nie an. Ich gebe jedem eine Chance. Und ich setze es auch voraus, dass das allseitig der Konsens wäre. Und dann kommen unvorbereitete Burschen und Mägde, Meiden daher und sagen, na, wir machen das anders. Und so ein Ernst, der hat 3 Jahre Volksschule in Banja Luka. Was habe ich gesagt über die schweren Wörter? Ja, da muss ich mich leider einmengen, diese Arroganz des akademischen, der Herkunft aus der katholischen Privatschule, noch leider noch nie im Wirtshaus gewesen, in Frühlsdorf einen Dolmetscher brauchen, nicht besser. Da muss ich mich einmischen. Das ist eine Demütigung sondergleichen, wenn man im Friedrichs Brustquam perfekt kassen mit hätten sie da, oder so Konjunktiv, so was darf ich das übersetzen? Weißt du, ich habe einmal gesagt, da hat einer einen Sehfehler gehabt, ja. Also, pass auf, kann ich kurz, darf ich kurz, hat er geschergelt? Ja. Scheiße, kann man nicht sagen. So, der hat geschergelt. Dann ist der Schergelt reingekommen, der hat geschergelt. So, von wie sagen wir jetzt zu ihm? So, schergelst du? Na sicher, schergel. Also, hallo, ich habe nicht mehr gewusst, dass Schergeln unkorrekt ist, ne? Ja, was muss ich noch machen? Silberblick, soll ich sagen? Ein Silberblick ist auch ganz schlecht. Nein, ich sage, ein Silberer, oder so. Versteht auch wieder nicht das Mädchen nicht, aus der Sacré-Cœur. Entschuldigung, ich wollte jetzt nehmen, ich weiß nicht, wie viel dort waren, aber sicher geht davon aus, dass keiner von den Jungs dort war.
Haben Sie eigentlich standesrechtlich nie ein Problem gekriegt?
Es gibt sogar staatliche Prüfungsfragen, die nach mir benannt sind.
Zum Beispiel?
Weiß ich nicht. Das haben wir ehemalige Mitarbeiter vielleicht anwesend gesagt, das ist gerade da. Ich glaube sogar, da ging es um diese katholische Privatschule, das ist aber eine Geschichte, die im Standard gestanden ist. Da haben wir nicht gesagt, dass die auf der Eiernockerlwiesel aufgewachsen sind, in Wirklichkeit einen Dolmetscher brauchen, ob das standeswidrig ist oder nicht. Und da dann bin ich gewusst, dass ich da diszipliniert schon durcheinander gebracht habe, eine Zeit lang. Das Gott sei Dank dann so ein Tor gekommen mit seinen bunten Jankerln und so, die haben mich dann angerissen mit Wunderlichkeiten. Aber ich so, ist das Staunensvideo, wenn man das freie Meinungsäußerung so hier, dann hat mir einmal ausgesagt, ein Staatsanwalt hat mir ausgesagt, wegen einem Plädoyer, weil ich gesagt habe, das ist infam, das ist unglaublich, es gibt in Uganda, in Ruanda, Burundi, Ausschaltung, oder. Die haben mich angezeigt und ich habe eine Verhandlung gehabt wegen dem Scheißtrick. Ich sage, pass auf, mach's mal einmal in Jahr einen Sammeltermin, schick's mir einen Kostenvorschlag, ich bin gesteppert. Dann habe ich einmal einen Mitarbeiter, oft ist da der Leo Kretschig, der den Hohecker vertreten hat, wenn er da ist, bin ich hin für ihn. Den habe ich hingeschickt, sage ich, pass auf, geh hin, ist jetzt steppert, ich hole mir ein Sitz, ich bin 4 neue Verfahren, wenn ich dort hingehe. Geh hin. Dann hat mir der Eicher sehr gesagt, hörst du, musst dort hingehen, die fühlen sich ein bisschen missachtet, wenn du den Konzipenten hinschickst. Also erst sagen wir es kriegen fürs Jahr, weil das ist mir das Blätsche langsam. Wegen nichts. Was mache ich? Ich störe niemand was, ich tue niemand, ich tue nicht sexistisch sein, ich sage nichts, was nicht mehr. Also ich versuche, also ich sage schon Sachen, die. Ich gebe mir oft Mühe, dass ich mit Ansatz möglichst viele Leute auf einmal beleidigen kann, das stimmt schon.
Aber ist der Werner Domanek schon ein bisschen aus der Zeit gefallen?
Oder was?
Aus der Zeit gefallen, als Anwalt?
Das haben wir nicht Zeit genug. Also ich habe die 80er ja überlebt, ich habe Zeit genug.
Nein, aber es ist doch komplett anders, wenn Sie sagen, die Staatsanwälte
und
die Richter.
Ja, das sind die anderen aus der Zeit gefallen, ja, nicht ich. Das heißt, ich bin ja zeitlos. Das ist wieder Yoda.
Aber Sie haben sich selber festgestellt, das hat sich was geändert. Also diese
ja, die müssen ein bisschen sich anpassen, die Kinder.
Die Kinder werden es jetzt wahrscheinlich anders sehen. Also ich gehe fest davon aus, dass die das tun.
Pragmatisiert sind.
Aber wie kommt... Wie kommt da einer wie Sie da tatsächlich noch zurecht? Ich meine, die Welt hat sich weitergedreht. Es wurden Begriffe erfunden wie Compliance zum Beispiel.
Abo?
Ja.
Also ich habe erst seit vor zwei Monaten kenne ich das Wort Empathie. Ich sage, was habe ich nicht? Jetzt fängt er mit Compliance wieder. Ist das das mit Einladen von den Richtern zum Mittag? Ach so. Ach, da mache ich es nicht mehr. Aber bei die haben wir ja nicht reklamiert. Die haben gesagt, nicht, dass einer zuschaut. Das ist Compliance oder Komplizenschaft, das verstehe ich.
Ja, aber das war ja meine Frage jetzt. Ist es eine andere Zeit,
ja,
in der sie sich noch zurechtfinden? Die Damalat.
Ja, die in der anderen Zeit, die Damalat, wir haben viel mehr Hits gehabt damals.
Herr Dominik, wir kommen zum Schluss und wir müssen noch ein bisschen über die Figur reden. Wir müssen jetzt, wir können ein bisschen länger
machen.
Ich möchte ein bisschen über die Figur Werner Dominik reden und interessanterweise sind Sie ja auch eine Romanfigur. Und zwar sind Sie ein sehr guter Freund von Thomas Glavinic. Und im Jonas-Komplex sind Sie verewigt. Wie kam es zu dieser Freundschaft? Besteht die Freundschaft heute noch? Und es gibt einen Artikel, wo der Thomas Sie als seine Muse bezeichnet.
Es war eine sehr amüsante, lustige Zeit und ich bin wirklich sehr gut mit ihm befreundet. Eigentlich, ich habe versucht, aber wirklich dann aus diversen Miseren zu helfen, wo er resistent war, aber da will ich nicht mit, was sehr privat ist, nicht darüber ausbreiten, aber das hat sich ein bisschen aufgelockert, der Kontakt. Wir haben dann nur mehr gemeinsam mit gemeinsamen Freunden wie den David Schalke oder so getroffen, weil ich gesagt habe, pass auf, die bockt das nicht, der gehört mir, dass ich das Problemkind bin und nicht. Aber es war so, wenn man so sagt, Fear and Loathing Las Vegas, und dann habe ich es kapiert, Dr. Gonzo, die Figur des Anwalts, in dem Hunter S. Thompson Roman, und das haben wir auch gemeinsam, also da haben wir einen lustigen Abend gemeinsam, und ich sage, um Gottes Willen, bitte hör auf, das muss jetzt nicht sein. Ja. Aber es war.
Aber ihr wart gut befreundet, ihr wart gemeinsam auf Urlaub.
Ja, es waren sehr viele Dinge, die ja nicht geeignet sind für irgendwelche Vorträge, wir hatten viel Spaß.
Ich möchte noch was fragend einwerfen.
Wie du nichts einwerfen, bevor du mich fragst. Deswegen habe ich mich, glaube ich, nicht auseinandergelebt.
Warum? Weil Sie da Expertise haben wahrscheinlich, oder?
Nein, nichts einwerfen, ohne vorher mich zu fragen, bitte, wie nicht bei Bocktext.
Sag ich auch, ne? Expertise. Lassen Sie uns noch ein bisschen über Ideologie und Politik reden. Was verrät die Wahl der Mandanten über die ideologische Ausrichtung des Anwalts? Sie haben ja ein paar Rechtsextreme auch verteidigt in der Vergangenheit. Was erzählt das über Sie?
Das heißt, dass Linksextreme nicht verboten sind. Ne? Da tut man sich leicht, wenn die verboten, dann ist auch verteidigen. Es gibt ja keine Trotzkisten, Leninisten, Maoisten, Stalinisten, Verbotsgesetz, sonst würde ich die auch verteidigen. Also ich habe da keine Befindlichkeiten, weil die fragen mich wieder, wie kann ich Drogenhändler vertreten, aber immer, wenn irgendwas im Widerspruch zum rechtsstaatlichen Empfinden von mir steht, wie Gesinnungsdelikte im Allgemeinen, mir sind auch religiöse Befindlichkeiten fremder, denen sind wegen seiner sexuellen oder religiösen Ausrichtung verfolgen, der ja auch ganz schön auf die Barrikaden gehen.
Dann würde ich vorschlagen, Herr Dominik, wir sind schon über der Zeit, dass wir uns herzlich bedanken bei Ihnen für die Zeit. Herzlich bedanken.
Hast du es richtig gehört?
Wir können uns auch zärtlich bedanken, aber das machen wir dann draußen.
Ja, aber doch, hallo, wir sind's.
Ich glaube, es war sehr erhellend.
Aus der Hollywood, würde ich sagen.
Es war sehr erhellend. Wir bedanken uns bei Ihnen für das Kommen.
Erhellend.
Und kündigen gleich unsere nächsten Pro-Seminare an. Vielleicht, Nick, du hast die Daten?
Ja, ich habe die Daten aber nur im Kopf. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Mhm. Am 28. Februar kommt Michael Dohr. Und der Abend steht im Zeichen, ein Freund von Ihnen, oder?
Der kann man mich vergessen. Der ist wie der Tisch sieht sich jeden Dohr vor mir.
Das ist das Stichwort, wir sprechen, wie viel Show braucht es vor Gericht? Dr. Michael Dohr ist ja sehr bekannt für seine sehr bunten und grellen Anzüge.
Cavalli, bitte alles, ich lege Wert darauf, Cavalli. Es ist nicht einfach ein billiger Tanz. Das
ist ein sehr teurer Anzug.
Am 14.
Nicht so wie der Saubrulette
März?
Am 14. März kommt die Frau Magister Meyer, junge Anwältin, mit der werden wir sprechen, wie es jungen Frauen geht vor Gericht, ob es MeToo vor Gericht gibt, Entschuldigung, und wie viel Hass, Hetze und Morddrohungen Anwältinnen, vor allem Frauen, aushalten müssen. Und dann haben wir noch den 28. März.
Am 28. März Johann Power, der unter anderem Heinz-Christian Strache vertreten hat, der uns erklären wird, wie man Politiker vor Gericht vertritt.
Das heißt, sollten Sie Zeit haben und Lust haben, wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch Ende Februar und im März begrüßen dürfen. Wir dürfen uns herzlich bedanken für heute Abend. Herr Dominik, herzlichen Dank, zärtlichen Dank. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.
Dankeschön.
Danke.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.